Gut, ich muss kurz nach Hause fahren und. Titel der Predigt heute Morgen ist Glaube versus Religiosität. Und die Stelle, die wir von Bärbel gelesen bekommen haben, ist ja 18, Lukas 18. Und der wesentliche Satz, den ich heute Morgen verwenden möchte, ist Vers 8. Und zwar heißt es da: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Die Frage ist, welchen Glauben meint Jesus da? Wir haben die Geschichte gehört von dieser bittenden Witwe und die Analogie, die Jesus dann bezieht, hin zur Gemeinde. Also die bittende Witwe ist die Gemeinde und der harte Richter ist Gott, der Vater. Und scheinbar ist es so, dass Gott manches Mal den Eindruck auf die Gemeinde hat, dieser harte Richter zu sein, der nichts an sich ranlässt, der Gebete nicht erhört, die Dinge verändern sich nicht, obwohl man immer wieder rangeht. Und Jesus meint hier, ob er, wenn er wiederkommt, wohl diesen Glauben dieser Witwe finden werde. Einer Frau, die immer wieder auf ihr Recht pocht, die immer wieder zu diesem Richter hingeht und immer wieder sagt, schaff mir doch Recht. Ich bin hier benachteiligt worden, es ist mir etwas widerfahren, was nicht in Ordnung ist. Diesen Glauben meint Jesus, wenn er sagt, wenn er wiederkommt, ob er den wohl auf Erden finden werde. So einen Glauben in der Gemeinde, so einen Glauben in den Jüngern. Titel der Predigt heute eben Glaube versus Religiosität. Religiöse Dinge bieten uns eine Sicherheit. Ja, in eine Kirche zu gehen, kann einem Menschen Sicherheit bieten. Das Kreuz zu sehen, vielleicht einen Jesus aus Holz oder aus Wachs dran gehängt zu bekommen oder Heiligenbilder, wie es in der katholischen Kirche üblich ist, diese 14 Bilder des Kreuzweges, wo es aufgezeichnet ist, das kann einem Sicherheit verleihen, vor allem wenn man als Kind von den Eltern mitgenommen wurde, verbindet man etwas damit. Sicherheit hat es den Juden auch gegeben, beschnitten zu sein am achten Tag und dadurch zur Zugehörigkeit Israels zu gehören. Aber Jesus macht hier einen klaren Punkt in Johannes 8, Vers 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Die Juden verließen sich darauf, beschnitten zu sein und dadurch zu Gott zu gehören, zu Gottes Volk zu gehören. Aber Jesus sagt, das reicht nicht aus, beschnitten zu sein. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, hey, ich bin getauft, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe am Abendmahl teilgenommen, mir kann nichts passieren. Das können äußere Dinge sein. Wenn der Glaube nicht lebendig ist, dann sind das nur tote Werke. Wenn du vielleicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen bist und immer mitgemacht hast bei all den Dingen, aber dein Glaube nicht lebendig war, wirst du nicht gerettet werden. Das macht Jesus klar in Matthäus 25, wo er beim Weltgericht zu zwei Menschengruppen spricht. Die einen lobt er dafür, dass sie jedem Bruder von ihm, der hungrig war, der irgendwo Schwierigkeiten hatte, den sie im Gefängnis besucht haben, etc., etc. Er lobt sie dafür und er wünscht ihnen den Eingang in das Reich Gottes. Und dann ist die andere Menschengruppe, die zu ihm sagt, hey, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir das, dies und jenes nicht gemacht? Also das sind Menschen, die Jesus kannten. Und er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ich habe noch nie von euch gehört. Geht von mir. Das heißt, die Frage ist, bei unserem Glauben, kennt Jesus dich? Kennt Jesus uns? Kennt er deine Gebete? Weiß er, wie sehr du immer wieder darum gerungen hast? Wie sehr du immer wieder gekämpft hast? Wenn wir vom Glauben reden, müssen wir automatisch zum Vater des Glaubens schauen. Unser Vorbild des Glaubens, und das ist Abraham. Unser Vater im Glauben, der von Gott auserwählt wurde, ein Vater aller Gläubigen zu sein. Nicht nur der Vater der Juden zu werden, sondern ein Vater aller Gläubigen. Und diesen Zuspruch hat er bekommen, bevor er beschnitten wurde. Beschneiden hat er sich lassen im Alter von 99 Jahren, ausgezogen ist er mit 75. Das heißt, ausgezogen ist er zwar mit 75, aber dann mit 86 ist er die Geburt Isaaks gewesen. Und dann hat er schon den Zuspruch bekommen, dass er der Vater aller Gläubigen sein werde. Und erst mit 99, als er 99 war, ist Sarah auch schwanger geworden. Das heißt, lange Zeit vorher hatte Abraham schon den Zuspruch bekommen, der Vater aller Gläubigen zu sein, bevor das passiert ist. Und ich lese hier jetzt aus Römer Kapitel 4. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Ich überspringe jetzt ein paar Verse und mache weiter ab Vers 16. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib seiner Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist nun um unserer Sünden dahingegeben und um unsere Rechtfertigung auferweckt. Hier sehen wir einen Abraham, der nicht schwach geworden ist im Glauben, der um Stärke gekämpft hat, um Stärke gerungen hat. Wir können uns vorstellen, wie sehr Abraham gerungen hat, als es hieß, er sollte Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opfern. Und erst danach, als er da bereit war, das zu tun, hat er sämtliche Verheißungen, sämtliche Zusprüche bekommen. So muss auch unser Glaube sein. Mit all den Zweifeln, die uns plagen, die uns immer wieder runterziehen, können wir Gott wirklich glauben? Stimmt das tatsächlich, dass die Schrift von vorn bis hinten Gottes inspiriertes Wort ist? Bei all den Einflüssen, die da sind, der Lehren, der Naturwissenschaft, der Entstehung der Erde, der Entstehung des Universums, und wir mit einem Buch dagegen halten können und behaupten, es ist Gottes Wort und so ist es geschehen? Das sind Zweifel, die gesät werden. Und da müssen wir auf Abraham schauen. Und darauf können wir uns verlassen. Wenn unser Glaube lebendig bleibt, wenn wir unserem Gott glauben, dann werden wir auch gerettet werden. Das müssen wir achten. Darauf müssen wir achten, dass unser Glaube so bleibt, dass Jesus, wenn er sagt, wenn ich wiederkommen werde, möchte ich diesen Glauben in meinen Jüngern sehen. Dass sie beten, dass sie festhalten an dem, dass sie von Gott alles erwarten und alles erbitten wollen. Dieser Glaube muss lebendig bleiben. Und das funktioniert eben nur, wenn wir ihn schützen. Vor Einflussnahme. Natürlich sind Zweifel da. Zweifel, die passieren können, wenn man zu sehr auf Dinge hört, die Einfluss nehmen aus der Welt. Wir wissen, derjenige, der Zweifel sieht, das ist Satan. Das hat er begonnen bei Eva, als er Zweifel in ihr Herz gesät hat. Und das macht er mit allen Menschen, dass in unsere Herzen Zweifel gesät werden. Dass wir Gott vielleicht doch nicht ganz glauben können und doch nicht alles vertrauen können. Wir unseren Glauben zu wenig schützen. Es kann auch sein, dass Sünde in unserem Leben ist und Sünde macht unser Herz hart für Einflüsse, die von Gott kommen sollten und wir hören es nicht mehr. Wir betrüben den Heiligen Geist, wir hören ihn nicht mehr. Deswegen sollten wir kämpfen. Die Sünden sind uns vergeben, aber sie hat eine enorm negative Auswirkungen auf unser Herz und vernichtet unseren Glauben. Und darum müssen wir kämpfen, das zu überwinden, damit unser Glaube lebendig bleibt und fest bleibt. Damit, wenn der Menschensohn kommt, er diesen Glauben bei uns wiederfindet. Und religiöse Dinge geben nur einen Anschein von Sicherheit. Das ist eine scheinbare Sicherheit. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, 4. Mose nachzulesen, Kapitel 21. Gott war wieder mal zornig mit den Israeliten und sendet feurige Schlangen unter das Volk und sehr viele sind dabei umgekommen. Und dann hat er zu Mose gesagt, er sollte eine eherne Schlange aufrichten. Und alle, die gebissen wurden und auf die eherne Schlange geblickt haben, sind nicht gestorben. Das war eine Symbolik für Jesus, für den gekreuzigten Jesus, der genauso aufgerichtet werden sollte wie die eherne Schlange. Verzweigstelle dazu in Johannes 3,14. Aber was die Israeliten gemacht haben, das ist so interessant mit dieser ehernen Schlange. Sie wurde dann einige Zeit später zum Götzen gemacht. Das ist nachzulesen in 2. Könige. Da haben die ihren einen Namen gegeben, den habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, und haben dieser ehernen Schlange geweihräuchert, sind vor ihr niedergefallen. Die haben gesagt, die rettet uns. Dieses Ding ist es. Und genau das passiert bei religiösen Dingen. Die Taufe, die rettet mich. Ja, ich bin ja getauft, ist alles in Ordnung. Oder ich habe ja am Abendmahl teilgenommen, ist alles in Ordnung. Ich war in der Kirche, ich habe das gemacht. Nein, es ist es nicht. Es ist der lebendige Glaube, der uns rettet. Ich möchte hier nicht gegen die Taufe predigen, um Himmels Willen. Sondern das hat ja Jesus eingesetzt, dass wir das machen sollen. Aber verlass dich jetzt nicht darauf. Denk nicht, jetzt ist alles erledigt, sondern dann beginnt es. Das ist das, was Jesus uns sagt. Und das ist das auch, was mit Abraham war. Abraham hat Gott geglaubt, bis zu dem Zeitpunkt, dass seine 90-jährige Frau tatsächlich von ihm schwanger geworden ist. Das Unmögliche passiert ist. Ja, wie könnte ich das auf mich jetzt übertragen, habe ich mich gefragt. Wenn ich von Gott den Auftrag bekommen würde, dem HSV zu helfen, als Spieler wieder in die erste Liga zu kommen. Ja, ich bin jetzt mit 44 als Fußballer, 20 Jahre drüber. Aber wenn das noch mal gehen könnte, ja, ich auch das Talent hätte, vorausgesetzt, das hatte ich ja nie. Es geht einfach nicht mehr. Irgendwann einmal hast du den Zenit überschritten. Das geht nicht mehr. Und dann aber im Glauben festzuhalten. Und das ist der Glaube Abrahams, der uns zum Vorbild geworden ist. Und dann war er auch noch bereit, diesen verheißenen Sohn zu opfern, weil Gott ihm das gesagt hat. Weil er Gott durch und durch blind vertrauen hat. Und das möchte Gott von uns. Gar nicht so sehr, dass wir alles richtig machen, dass alles klappt und dass wir immer und überall teilnehmen, sondern dass dein Glaube lebendig bleibt. Dass du hörst, dass du Gott hörst, wenn da vielleicht jemand ist, der deine Hilfe bräuchte. Und Gott gibt es dir in Gedanken, vielleicht sogar in Worten, dass eine lebendige Beziehung zwischen euch ist, dass dich Jesus irgendwo hinschicken kann, um jemandem gut zuzusprechen oder Geld zu geben oder irgendetwas anderes, damit du wirklich ein Werkzeug bist hier auf Erden. Das ist das, was Jesus von uns möchte. Das andere gehört auch dazu, ja, aber das Wichtige ist, das, was vorher geschieht, ist der Glaube. Wir hatten einmal einen Gast bei der Bibelstunde vor einigen Wochen, der Manfred aus Stuttgart, und der hatte ein Zeugnis gegeben, wo ich zunächst mal so zurückgeschrocken habe. Ich dachte, meine Güte, schon wieder. Er sprach von der Lebensübergabe, ja. Er hat Jesus vor 30 Jahren sein Leben übergeben. Und dann hat er das aber näher beschrieben, wie das war, und dass dieses Gebet mit einem Bruder und dann passierte das und da ist eine tonnenschwere Last von ihm gefallen. Ich war ganz beruhigt, als er danach gesagt hat, auch er hat sich natürlich taufen lassen, aber der Schritt passiert tatsächlich vorher, im Glauben diesen Schritt Jesus entgegenzumachen, bitte nimm mein Leben, ich übergebe es dir und ich möchte mit dir gemeinsam leben. Und ich glaube, das ist das Wesentliche von dem, was wir haben, dieses Glaubensleben, das keiner uns abnehmen kann. Es kann uns ein anderer helfen, kann ein anderer mit uns hineingehen da, aber du selber musst diese Entscheidung treffen, mit deinem Herzen, mit Jesus oder mit deinem Leben, mit Jesus ins Reine zu kommen und bei ihm zu sein. Das passiert einmal zu Beginn und dann immer wieder. Vermutlich ist es in der Ehe auch so, dass nur wenn man den Ring ansteckt, nicht automatisch verheiratet ist, auch wenn es am Papier so ist, aber wenn man sich dann nicht mehr kümmert um die Ehe, ist die Frau nach 2 Jahren weg und sucht sich was anderes, vermutlich. Also es ist ein immer wieder arbeiten und ein immer wieder in diese Beziehung investieren, bis dass der Tod euch scheidet. Und das ist dann eine funktionierende Ehe und nicht, weil sie einmal am Anfang geschlossen wurde. Und das ist das, was Jesus auch von uns möchte, um es zum Abschluss noch einmal zu sagen, ein lebendiger Glaube, eine bittende Witwe, eine, die immer wieder geht und nicht nachlässt, immer wieder darum kämpft, dass Gott ihr Recht verschafft, immer wieder die Beziehung aufrechterhält. Das ist auch ein Glaube, der dann wächst, wenn er durch Dürrezeiten durchgehen muss, wenn nicht sofort die Dinge sich so einstellen, wie man es möchte, sondern wenn man auf Gott warten muss, wenn man Jesaja Kapitel 55 akzeptieren muss, Gottes Wege sind so vieles höher als unsere und Gottes Gedanken sind so vieles höher als unsere Gedanken. Wenn das alles akzeptiert hat und verstanden hat und in diesen Dürrezeiten auch weiter glaubt, dann wird der Glaube stark und fest und echt und hilft zum Überleben. Amen.